herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Was wäre diese Sendung, was wäre dieser Gottesdienst ohne dich? Amen. Ich freue mich auf jeden Fall. Frage, was ist schlimmer als ein Korb voller Schlangen? Ein Korb, der voller Schlangen sein sollte. Habt ihr das verstanden? Die sind abgehauen, die sind weg. Die lungern jetzt rum. Hat nicht funktioniert. Gut, macht nichts. Wie komme ich drauf? Heute geht es um Schlangen und um Schlangenbisse. Es ist nämlich ein Unterschied, ob du schuldig von einer Schlange gebissen wirst oder ob du unschuldig von einer Schlange gebissen wirst. Ob du schuldig Probleme hast oder ob du unschuldig Probleme hast. Wir werden uns Beispiele für beides anschauen, aber heute geht es auf jeden Fall um Schlangen. Und ich fange mal an mit einer Schriftstelle, die so richtig ermutigend ist. Jetzt pass mal auf. 1. Mose, Kapitel 49, Vers 17. Dann ist eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad. Diese Hornotter, das sind diese Hornvipern, die brennenden Schlangen, die in die Fersen des Pferdes beißt, rücklings fällt sein Reiter. Sagt Pastor, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass das deine Eingangsschriftstelle ist und dass es um Schlangen geht, holla die Waldfee, dann wäre ich aber trotzdem gekommen. Amen. Hier haben wir es mit dem Volk Israel zu tun und einer von denen, nämlich Dan, wird als Schlange bezeichnet. Was mir zeigt, dass wir Schlangen und Menschen, die schlangenmäßig drauf sind, zeitlebens wahrscheinlich nicht loswerden. Das ist ganz interessant. Das erste Mal, dass eine Schlange in der Bibel erscheint, ist im 3. Kapitel des 1. Buches. Und das letzte Mal, dass eine Schlange erscheint, ist im 3. Kapitel des letzten Buches. Und dazwischen drinnen gibt es Schlangen, 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 Schlangen. Die alte Schlange, den Drachen, feurige Schlangen und so weiter und so fort, alle möglichen. Und es spricht zu uns, es ist wichtig. Denn wenn Dan eine Schlange ist, und es ist eigentlich einer von den Israeliten, eigentlich einer von den Guten, dann müssen wir wissen, dass Schlangen auch uns umgeben. Und streng genommen, pass mal auf, streng genommen war Eva der verlängerte Arm der Schlange, als sie ihrem Mann die verbotene Frucht angeboten hat. Stimmt das? Leider, leider, leider ist es so gewesen. Die eine Frucht, die von Eva, die hat die Menschheit ins Verderben gestürzt. Und die Frucht von Maria, wenn man so will, die hat die Menschheit erlöst. Amen. Als Israel in Ägypten war, war es in der Sklaverei offensichtlich. Und sie hatten dort einen Herrn, nämlich den Pharao. Und der hatte eine Krone drauf mit einer Schlange drauf. Erinnert ihr euch? Habt ihr das Bild schon mal gesehen? Da ist eine Schlange drauf. Das ist eine ägyptische Kobra und der Sage nach symbolisiert diese Schlange auf der Krone des Pharaos eine Göttin, eine Schutzgöttin von dem ägyptischen Gott, von dem ägyptischen König. Und diese Schlange ist auch eine feuerspeiende Schlange im Mythos. Kobras speien normalerweise kein Feuer, aber diese Kobra im Mythos, die speit also Feuer. Ist eine brennende Schlange, wenn man mal so will. Eine feuerspeiende Schlange, ein Drachen ist es. Und wir wissen ja, dass der Pharao ein Tyrann war für die Israeliten. Und er hat sie versklavt. Und jetzt, wenn du dir überlegst, dass der eine Schlange mit sich herumträgt, dann ist es eigentlich die Schlange, die Israel hier unterjocht hat. So wie die Schlange die Menschheit ganz allgemein unterjocht, unter das Sündenjoch gezwungen hat. Und als dann Gott kam und Israel aus der Tyrannei herausgeführt hat, hat er das Joch der Schlange des Pharao sozusagen gebrochen. Er hat die Macht der Schlange des Pharao gebrochen. Amen, seid ihr dabei? Gut, ist nicht schlecht. Ne? Wer ist halt so mächtiger, die Schlange oder der Herr? Also die Schlange hat es lang nicht eingesehen. Es hat 10 Plagen gebraucht, bis der Pharao endlich gesagt hat, also gut, du bist mächtiger als meine Schutzgöttin. Ne? Die also von der Schlange symbolisiert wurde. Und dann hat er sie hinausziehen lassen in die Freiheit. Ist wunderbar, wenn du aus der Tyrannei ausziehst, wenn der Tyrann also ausgeschaltet wird und du loslegen kannst und in die Freiheit hinausgehst. Wunderbar, ne? Doch was kam nach der Tyrannei? Was kam nach dem Auszug aus Ägypten? Sie haben neue Kleider bekommen von den Ägyptern, sie haben Geld und Klunker und alles Mögliche bekommen von den Ägyptern, das war wunderbar, spitzenmäßig gut. Sie waren also, sie waren reich, sie waren gut ausgestattet, sie waren gesund und so sind sie dann wohin gezogen? In die Wüste. Jetzt frage ich dich, ist die Wüste besser als die Tyrannei? Du sagst, ja, gut, das haben die anders gesehen. Die waren dort, du bist nicht dort, aber die waren dort. Und die waren teilweise mit Situationen konfrontiert, in denen sie nicht einmal mehr Wasser hatten. Weißt du, was sie in Ägypten immer hatten? Wasser, da gibt es den Nil, der ist jedes Jahr überschwemmt, da hast du keine Probleme mit Wasser. Wenn eine Hungersnot in Kanaan war, dann sind die nach Ägypten runtergezogen, weil es dort immer Wasser gab. Wasser, Wasser, Wasser. Dort gab es Wasser. So, jetzt sind die also in der Wüste und jetzt haben sie noch nicht einmal mehr Wasser. Und sie fangen natürlich an, sich zu beschweren. Wir kennen das, haben sie öfter gemacht. Sie haben dies und das und jenes in Ägypten vermisst. Aus Ägypten vermisst. Nämlich das Essen, das war immer so gut und überhaupt. Und man wusste, was man machen sollte den Tag über. Der Tag hatte Struktur. Ja, der Sklaventreiber, der sagt dir, was du tun sollst, und dann machst du das. Und dann kriegst du auch keine Schläge ab, wenn du das tust, was der Sklavenmeister macht, sagt. Und jetzt sind wir in der Wüste und jetzt haben wir doch noch nicht einmal mehr was zu trinken. Also was brauchst du, wenn du aus der Tyrannei herausgeführt worden bist, in der Freiheit mit Gott? Du brauchst definitiv Gottvertrauen. In der Wüste brauchst du Gottvertrauen. Das ist also ganz wichtig. Meine Botschaft heute heißt, wie Gott die Schlangen in deinem Leben neutralisiert. Und die Schlange des Mangels hier, die wird dadurch neutralisiert, dass die Gott vertrauen, dass sie gläubig beten und dann hat der Herr sie wieder und wieder und wieder mit Wasser versorgt. Als sie mal an ein bitteres Wasser kamen und furchtbar gezittert haben, hat Gott Mose gezeigt, dass er ein Stück Holz in das Wasser werfen sollte, das hat er gemacht, dann war das Wasser gut. Und als sie dann wieder mal kein Wasser hatten, sollte Mose auf einen Berg hinaufklettern, sollte einen Stein schlagen, einen Felsen, und aus dem schoss dann Wasser hervor, das also einen Strom gebildet hat, und das ganze Volk hat aus diesem Strom getrunken. Ohne Gottvertrauen ging es denen nicht gut und geht's dir nicht gut. Also das ist ganz wichtig, Gottvertrauen magst du vielleicht nicht, weil Gott nicht so berechenbar ist, wie du das gerne hättest, immer. Also Gott gibt Verheißungen, Gott sagt, was er macht. Aber dann musst du ihm auch vertrauen, dass er das macht, was er sagt. Gottes Plan ist nicht die Wüste, aber er wird dich durch eine Wüste führen. Die Wüste soll nur kurz dauern. Zwischen Ägypten und Kanaan liegt die Wüste, die Sinai-Wüste, aber die kannst du durchqueren. Du brauchst da keine 40 Jahre dafür. Du kannst da in 14 Tagen durchziehen. Und wenn du dann dort bist, wo du hin sollst, nämlich am Rand des Landes Kanaan, das der Herr dir zugeschworen hat, von dem er gesagt hat, hey, ja, jetzt sind Riesen drinnen, aber ich vertreibe die vor dir her. Du hast ja ein Erbteil, du kannst dich hier entfalten, du hast einen Ort der Bestimmung. Dann musst du ja zu dem Ort der Bestimmung sagen. Und wenn Riesen an dem Ort der Bestimmung wohnen, in anderen Worten, wenn es so aussieht, als ob das nie was werden würde, als ob das einfach nicht klappen täte, dann musst du dich wieder darauf besinnen, Gott vertrauen. Vertraue, dass der Herr sein Wort hält, dass er schriftlich festgehalten hat, erstens, und dass er in dein Herz hineingeflüstert hat, zweitens. Amen. Ihr Lieben, wisst ihr, warum wir mit schlechter Laune rumlaufen? Weil wir nicht darauf vertrauen, dass die Gnade Gottes mit uns ist. Und es führt dazu, dass du anfängst, undankbar zu werden und schwierig zu werden und launisch zu werden. Und du launisch sein und der Geist des Glaubens verträgt sich nicht. Musst du unbedingt wissen, es ist eine Katastrophe. Du kannst das Wirken Gottes in deinem Leben neutralisieren durch möglichst viel Nölen und Unglauben bekennen, der schlechten Laune, die immer wieder über uns kommt, wahrscheinlich sogar jeden Tag mal versucht, über uns zu kommen, der nachgibst. Ja gut, dann lebst du halt in der Dauerwüste. Denn, wie gesagt, Gottes Plan war, dass sie Kanaan einnehmen sollten. Sie sollten da hineinmarschieren. Und die Feinde sollten vor denen davonlaufen, freiwillig quasi. Haben sie nicht gemacht. Als sie die Kundschafter gesandt haben, sind die Kundschafter zurückgekommen und haben gesagt, wunderbares Land, fruchtbar, ganz spitzenmäßig gut, aber es wohnen leider Riesen drin. Und dieses Land, das frisst die Leute, das frisst die Menschen, das frisst die. In anderen Worten, da gibt es Hügel und Täler und da gibt es Felsspalten und wilde Tiere und alles Mögliche. Die haben da einen Gruselsumpf draus gemacht, in dem Schlangen rumschwimmen. So ähnlich wie hinter mir. Nur Josua und Kaleb hatten den Geist des Glaubens und haben gesagt, Leute, Gott vertrauen, sag mal Gott vertrauen. Habt ein wenig Gottvertrauen. Wenn es Gott gefällt, dann würde er uns den Sieg geben. Wieder und wieder und wieder. Siegen, na und. Riesen, na und. Ja, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Und die anderen, die haben gemeint, nein, 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 und haben Staub in die Luft geworfen und das ganze Volk hat auf die auf die negative Propaganda gehört. Sie haben sich die Klamotten zerrissen, sie haben Staub in die Luft geworfen, sie haben gegen Gott geredet, gegen Mose geredet. Und Gott hat gesagt, also gut, wenn sie das Land nicht einnehmen wollen, dann sollen sie halt in die Wüste hineingehen. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat sie an den zweitbesten Ort gebracht, die Wüste. Wenn Gott mit dir in der Wüste ist, dann ist die Wüste nicht mehr so schlimm. Und sie war nicht mehr so schlimm. Sie haben es nicht geschafft, aufgrund von einem Mangel an Gottvertrauen, einem Mangel an Glauben, einer Weigerung, mit Gott voranzugehen. Weigere du dich nie, mit Gott voranzugehen. Danke für das Donner der Arme. Der zweitbeste Ort war dann die Wüste. Gut. Und so laufen sie halt so durch die Wüste. Sie haben immer das Gefühl, eigentlich bin ich nicht dort, wo ich sein sollte. Nein, du hast dich ja geweigert zu kämpfen. Wisst ihr, Schlangen muss man bekämpfen. Ich sage noch was dazu nachher. Denn Gott neutralisiert die Schlangen ja für uns. Aber es ist super, ich komme noch drauf. Und jetzt ziehen sie also in die Wüste hinein. Und Gott macht tagsüber eine Wolkendecke, damit sie die Sonne nicht sticht. Und nachts macht er einen Heizstrahler an, die Feuersäule, damit sie es nicht friert und dass sie keine Angst haben im Dunkeln. Denn in der Wüste kann es in der Nacht sehr kalt werden. Extrem kalt. Ich meine, da geht es bis unter Null runter. Ne, ganz, ganz übles Zeugs. Wüste ist nicht gut. Außerdem, ich lese mal vor, was Gott über die Wüste gesagt hat. Und zwar im 5. Mose, Kapitel 8, in Vers 15. Gott ließ dich wandern in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind. Was sind dort? Feurige Schlangen und Skorpione. Waren die ein Problem für Israel? Nein. Warum? Weil Gott mit ihnen war. Der dir Wasser aus dem Kiesel hervorbrachte, aus dem Kieselstein hervorbrachte. Er hat Wasser aus dem Stein hervorgebracht. An einem Ort, an dem es kein Wasser gab, hat Gott dir Wasser gegeben, weil er wollte, dass du dort bist und nicht zugrunde gehst, sondern überlebst. Und Gott will auch, dass du nicht zugrunde gehst und überlebst. Aber wir halten mal fest, so wie in unserem Leben es Schlangen gibt, menschliche Schlangen, geistliche Schlangen, die gegen uns Pläne schmieden, ohne dass wir das groß merken, ist Gott mit uns und neutralisiert diese Schlangen, sodass sie gar nicht groß an uns rankommen. Denn in dieser Wüste sind ja Schlangen, so wie in deinem Leben auch Schlangen sind. Hast du das verstanden? Du brauchst vor diesen Schlangen keine Angst haben, solange du mit Gott gehst. Und jetzt kommen wir zum 4. Mose, Kapitel 21. Im 4. Mose 21, das Kapitel fängt schon gut an. Und zwar sind sie in der Gegend von Kanaan. Sie greifen niemanden an, sie wandern nur rum. Da kommen die Kanaaniter und machen, was Kanaaniter tun. Sie greifen Israel an, sie töten einen Haufen und sie nehmen Gefangene und führen Gefangene weg. Und jetzt sind sie natürlich wirklich platt, die Israeliten. Was passiert uns hier? Und dann beten sie und Mose betet und Gott hilft ihnen. Sie greifen diese Kanaaniter an, die sie zuerst angegriffen haben. Sie holen die Gefangenen zurück, Gott gibt ihnen einen riesigen Sieg und diese Kanaaniter, die werden in Ewigkeit neutralisiert. Sie sind kein Problem mehr. Ist es gut, wenn der Herr deine Angreifer neutralisiert, dir die Gefangenen, was dir jemand geklaut hat, wieder zurückerstattet zum Beispiel? Ist doch gut, Amen. Jemand beklaut dich und dein Auto ist weg, dein Moped ist weg, dein Fahrrad ist weg, deine Rollschuhe sind weg. Und dann betest du und der Herr, der wendet dir alle diese Dinge wieder zu und derjenige, der sie geklaut hat, der muss den Rest seines Lebens in den Knast, weil er noch andere böse Dinge auch getan hat. So ungefähr lief das. Das ist doch ein Grund, sich zu freuen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Freu dich am Herrn. Manchmal kannst du dich schon im Voraus freuen. Du betest und dann dankst du dem Herrn, dass er also dir dieses Gebet hören wird. Oder du betest für Segnungen, du dankst für Segnungen in der Vergangenheit. Was du nicht machen dürfst, ist in eine Mentalität der Undankbarkeit verfallen. Die neutralisiert den Geist des Glaubens und dann passiert was. Denn, lass mich weitermachen. Israel ist jetzt also, hat gesiegt in der Gegend von Arad. Ich bin dort schon mal durchgefahren, liegt im Negev, in der Wüste im Süden Israels. Und keine Kanaaniter mehr dort, ja. Und jetzt sind sie also begeistert, sie freuen sich. Und dann wollen sie durch Edom ziehen. Die Edomiter lassen sie aber nicht durchs Land, müssen seinen Umweg gehen. Und jetzt wird die Seele Israels knapp, heißt es wörtlich, auf dem Weg. Die werden ungeduldig. Sie werden ungeduldig, wie kleine Kinder, wenn du in Urlaub fährst. Sind wir schon da? Nein, wir sind noch nicht da. Sind wir schon da? 2 Minuten später. Sind wir jetzt da? Nein, wir sind noch nicht da. Halt die Klappe. Sind wir jetzt da? Und du denkst dir, nein, ich sag dir, wenn wir da sind. Und so geht es hin und her. Überhaupt, und stell dir vor, das Kind fing dann an zu motzen. Überhaupt, warum fahren wir so lang? Wir müssen überhaupt nicht so lang fahren. Warum habt ihr so einen Urlaubsort ausgewählt? Und überhaupt, Papa, du kannst ja überhaupt nicht fahren. Puh, Mama. Und dann geht es hin und her. Und so sind die jetzt drauf. Na, Israel, die Seele wird ungeduldig auf dem Weg. Ja. Erst wollten sie Kanaan nicht einnehmen, dann führt sie Gott also um einen Umweg, damit sie keinen Krieg führen müssen. Und jetzt werden sie ungeduldig. Und sie reden gegen Gott und gegen Mose. Der Gott, der sie gerade befreit hat, der ihnen gerade die Gefangenen zurückgegeben hat. Der ihnen gerade einen gewaltigen Sieg gegeben hat. Und der Mann, der sie angeführt hat, gegen den reden sie jetzt. Weißt du, es ist wirklich ganz, ganz schlechter Stil, wenn du jemanden, der dich gesegnet hast, daraufhin schlecht machst. Na, jemand macht dir ein großes Geschenk und du machst ihn hinterher schlecht. Das ist ganz schlechter Stil. Und dann macht Gott was Interessantes. Es heißt dort wörtlich, Gott sandte brennende Schlangen, Seraphim, Nahashim Seraphim auf Hebräisch, in das Lager hinein. Genau genommen hat Gott die gar nicht senden müssen, denn die waren die ganze Zeit da. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat nur ein wenig den Schutz entzogen. Er hat sich nur ein wenig zurückgezogen. Er hat sich gedacht, ja gut, wenn ihr gegen mich redet, dann wollt ihr mich nicht, dann wollt ihr auch meinen Segen nicht, dann kommt ihr auch gut ohne meinen Segen aus. Ciao, ciao. Und dann hat er sich zurückgezogen. Und dann, wenn der Herr weggeht, dann kommen die Schlangen. Wenn du Gott ablehnst und die kalte Schulter gibst, dann kommen die Schlangen. Jetzt sind sie wieder in der Tyrannei. Allerdings nicht in der Tyrannei des Königs, sondern jetzt ist die Tyrannei auf ihren Straßen sozusagen, in ihren Zeltlagerstraßen. Da beißen sie jetzt plötzlich die Schlangen. Warum? Weil sie Gott verlassen haben. Die Schlangen beißen sie, weil sie Gott verlassen haben. Und viel Volk starb aus Israel. Ist es tragisch oder ist es tragisch? Was hat dazu geführt? Sie waren notorisch undankbar. Sie waren von der Haltung dauerhaft undankbar. Sie haben sich hineingeredet in eine Rage gegen Gott und gegen Mose. Und Gott hat gesagt, okay, gut, wenn ihr mich nicht wollt, müsst ihr ohne mich leben. Deswegen sei du nicht undankbar, sei grundsätzlich dankbar, immer und überall. Es heißt im Neuen Testament, sei dankbar in allem. Es heißt nicht, sei dankbar für alles, sondern in allem. Dankbarkeit hält die Schlangen fern. Aber in dem Fall waren sie nicht dankbar und die Schlangen sind nicht ferngeblieben, sondern die Schlangen sind gekommen, haben Israel gebissen und viele sind gestorben. Sie haben also ein Problem auf den Straßen ihrer Zeltstadt. Was machen sie jetzt? Du, wenn das Problem groß genug wird, dann führt es zu einem gewissen Umdenken. Wenn die Probleme drückend genug werden, dann suchen die Leute nach einem Ausweg. Und der Ausweg, der heißt Jahwe Zebaoth, derjenige, der sich gegen die Schlangen stellt. Amen. So, sie kommen also zu Mose und sagen zu Mose, Mose, hör zu, es ist so. Wir haben Quatsch geredet, gegen dich und gegen Gott. Sei doch so gut und bete für uns. Und Mose macht es. Mose ist großherzig genug, dass er nicht sagt, nein, ihr habt es verdient, ihr bekommt nur, was ihr verdient habt. Ihr bekommt, was ihr verdient habt. Jetzt wisst ihr, wie das ist. Hat er nicht gemacht, sondern über den man Schmutz ausgekübelt hat, den man wie Abschaum behandelt hat, der geht jetzt her und betet für sie. Was für eine Charakterstärke. Wisst ihr, warum der das konnte? Weil er seine Identität und seine Bejahung von Gott bezogen hat. Wenn Mose gebetet hat, hat Gott ihn erhört. Und es hat ihm gefallen. Er hat gewusst, Gott und ich, unsere Herzen schlagen im Einklang. Die Leute können über mich sagen, was sie wollen. Es berührt mich nicht. Wenn du Gebetserhörungen von Gott hast und den Segen Gottes auf deinem Leben merkst, ist auch dir mehr und mehr egal, was die anderen denken. Deswegen stell dich gut mit Gott, sprich mit ihm, sei ihm dankbar, lad seinen Segen in dein Leben ein und dann kann auch dir Schnurzpiep sein, was andere über dich denken. Amen. Und was macht Gott jetzt? Jetzt sagt er, Mose, geh her und nimm dir Kupfer und Bronze und so weiter und mach da einen Seraphen draus. Ein Seraph ist eine brennende Schlange. Seraphim heißt brennende eigentlich. Schlicht und einfach. Und dann haut er also drauf auf Eisen und auf Bronze und schmiedet das Ganze zu einer Schlange. Also er schickt die Schlange nicht weg, der Herr, sondern er sagt zu Mose, er soll eine Schlange machen. Noch mehr Schlangen. Und dann sagt Gott, jetzt wo du die Schlange hast, tu sie an einen Pfahl, wahrscheinlich an einen Kreuz, damit sie nicht runterrutscht, ja? Und stell sie auf. Und jeder, der die Schlange anschaut, wird geheilt werden. Jeder, der von der Schlange gebissen wurde und dieses Kreuz mit der ehernen Schlange anschaut, der wird geheilt werden. Jesus bezieht diese eherne Schlange auf sich, diese eherne Schlange mit Heilungskraft auf sich. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 14 sagt er, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn, das heißt er selber, erhöht werden. Dann wird er alle zu sich ziehen und jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wenn du von der Schlange gebissen wurdest, wenn du Probleme hast, wenn es dir wirklich übel geht, dann bitte Gott um Vergebung. Sag, Herr, ich nehme meine bitteren Worte zurück, vergib mir. Und dann schaust du nicht auf die Schlange, die dich gebissen hat und suchst im Internet, was also die Konsequenzen dieses Schlangenbisses sind und die Symptome der Krankheit, die jetzt kommt, sondern du machst was anderes. Du schaust auf die eherne Schlange. Schau, diese eherne Schlange ist ein Symbol für den Fluch, ist ein Symbol für die Krankheit, ist ein Symbol für das Gift, mit dem die Schlange sie gebissen hat. Und das Gegenmittel ist eben genau diese eherne Schlange. Das Gegenmittel genau genommen ist Jesus. Also du bist gebissen worden, du schaust auf die eherne Schlange, nicht auf die Schlange, die dich gebissen hat, sondern auf Jesus und dann wird es wieder mit dir. Solange Petrus auf dem Wasser Jesus angeschaut hat, als er auf dem Wasser lief, Jesus angeschaut hat, solange konnte er auf dem Wasser laufen. Als er Wind und Wellen angeschaut hat, ist er untergegangen. Also schau du Jesus an. Du sagst, ja, aber ich habe gar keine Lust dazu. Ich schaue lieber jetzt nach, wie sich meine Krankheit weiterentwickeln wird. Hallo? Lern was. Schau auf Jesus. Überleg dir, wie das ist, wenn er dir jetzt die Krankheit nimmt, ja, wie er die aus dir rauszieht. Denn er ist das Gegenmittel. Schau, Eisen oder Bronze spricht von Gericht. Die Waffen waren damals aus Bronze, mit denen Gericht geübt wurde. Na, und die Zellen, Gitterstäbe sind aus diesem Material gewesen. Spricht von Gericht. Und dann wird sie ja geschmiedet, sie wird also auf sie wird draufgehauen. So wie auf Jesus draufgehauen wurde. Und dann wird sie aufgerichtet, diese Schlange. Und dann sollst du sie anschauen und dann wirst du geheilt. Wir schauen Jesus an, wir bitten Jesus um Vergebung, wir schauen ihn an und machen uns klar, dass er jetzt also uns Segen über uns bestimmt hat und dann wird es wieder mit uns. Dann geht es wieder aufwärts mit uns. Da brauchst du dann allerdings Gott vertrauen, damit du das auch erlebst. Ja, also sei ruhig ein bisschen dankbar schon im Voraus. Amen. Jesus sagt verschiedene Sachen drüber. Über dieses Ganze. Jesus sagt in Lukas, Kapitel 10, ich schaue noch. Er sagt in Lukas, Kapitel 10, Vers 19, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über die ganze Macht des Feindes. Nichts soll euch schaden. Nichts wird dir irgendwie schaden, solange du im Glauben bist. Für uns gilt Matthäus 10, 16. Fast derselbe Vers, nur in einem anderen Evangelium. Also von der Position her. Der Inhalt ist, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Ist es fast so wie Leben unter Schlangen? Deswegen seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Also du darfst ruhig klug sein wie eine Schlange, vor allem wenn du unter Wölfen bist. Schau, wenn du ein Schaf unter Wölfen bist, wenn du ein Mensch unter Schlangen bist, dann behandle diese Schlangen und diese Wölfe durchaus mit einem gewissen Respekt. Stell dich nicht vor sie hin und sag, deine Mama ist hässlich oder irgendwie sowas. Ja? Das wäre nicht weise. Ne? Klug wie die Schlangen, harmlos wie die Tauben. Der Herr lässt dich in solchen Situationen, damit du dich drinnen bewährst. Das gefällt uns nicht immer hundertprozentig, denn die Gegenwart von Schlangen ist ungemütlich. Aber der Herr sagt auch, denk an Lukas Kapitel 10, Vers 17, ich habe dir Macht gegeben, auf alle Macht des Feindes zu treten, auf Schlangen und Skorpione, nichts soll euch irgendwie schaden. Du kannst unbeschadet leben. Was aber nicht heißt, dass du nicht doch ab und zu mal von einer Schlange gebissen werden könntest. Weißt du, wie ich drauf komme? Durch Paulus natürlich. Paulus ist in Gefangenschaft gelandet, ohne dass er irgendwas falsch gemacht hätte groß. Also er ist nach Jerusalem gegangen, wo Gott ihm doch so oft gesagt hat, er soll nicht hingehen. Es ist immer wieder geweissagt worden, geh nicht dorthin. Aber er hat gesagt, nein, ich gehe trotzdem dorthin. Und dann ist er in Gefangenschaft gelandet. Seine privatpersönliche Wüste. Und sie haben also seinen Fall verhandelt, vor Gericht. Und Paulus hat gemerkt, ich komme hier nicht raus, ich muss mich auf den Kaiser berufen. Die hier in der Gegend sind alle korrupt, ich muss mich auf ein Berufungsgericht berufen. Und dann hat er gesagt, ich berufe mich auf den Kaiser, ich gehe also in Berufung. Paulus musste Prozesse über sich ergehen lassen. Blöd. Und dann ist es nicht so gewesen, dass man einfach in die nächste Stadt mit dem Zug gefahren ist oder mit dem Auto, sondern die mussten es also per Pedes machen mit den Beinen, die mussten laufen bzw. mit Schiffen fahren. Und das ist ziemlich langwierig, wenn du von Israel bis nach Rom sollst, zu deiner Berufungsverhandlung. Naja, aber es war so und Paulus hat Recht bekommen, er hat dieses Recht zugestanden bekommen und jetzt prozessiert er also. Und dieser Prozess zieht sich ewig lang hin. Und die Zeit vergeht und Zeit vergeht und Zeit vergeht. Und dann setzen sie sich also in Marsch, steigen auf ein Schiff und fahren auf eine Mittelmeerinsel. Und mittlerweile ist es schon spät im Jahr. Eigentlich kann man nicht mehr fahren, denn das Wetter ist schlecht. Die Winde kommen und die sind unberechenbar auf dem Mittelmeer im Winter. Da fährt kein normaler Mensch mehr. Und Paulus sagt auch zu diesen Leuten, als sie weiterfahren wollen mit dem Schiff, er sagt zu ihnen, Leute, ich sehe, dass wenn wir jetzt weiterfahren, unsere Reise mit großem Schaden vor sich gehen wird. Fürs Schiff, für die Ladung und überhaupt. Lasst uns es bleiben lassen. Aber der Gefängniswärter sozusagen, der Hauptmann, der also ihn bewacht hat, der hat dem Schiffseigner und dem Kapitän mehr geglaubt als dem Paulus, denn die waren ja schließlich Fachleute, ne? Die waren ja Seeleute und Paulus war nur so ein Prediger. Wovon haben die schon eine Ahnung, bitte? Und so haben sie sich also in Bewegung gesetzt. Sie sind an Kreta entlang gefahren, die Küste entlang gefahren, aber da kam plötzlich ein Wind aus den Bergen herab, ein Sturmwind und hat das Schiff abgetrieben, hinein ins Mittelmeer. Und dann mussten sie sich treiben lassen. Dann sind sie 14 Tage lang im Mittelmeer herumgewirbelt. 14 Tage lang wussten sie nicht, ob es die Sonne scheint oder ob es Tag ist, ob der Mond scheint, ob es Nacht ist. Sie wussten nichts mehr. Das war also ein 14-tägiger Sturm. Und Paulus mittendrin. Es ist schon blöd. Na, ich weiß, und wir wissen es, wenn wir jetzt weiterlesen würden, Apostelgeschichte Kapitel 28, da sind wir. Gott wollte, dass Paulus auf der Insel Malta anlegt und dort ein segensreiches Wirken entfaltet. Aber Paulus war ja Gefangener, so konnte er nicht nach Malta reisen. Also hat Gott jetzt ganz einfach alle miteinander gezwungen, nach Malta zu gehen. Musste die mal auf die Zunge zergehen lassen. Und so sorgt also dafür, dass die durch einen Sturm da rübergeblasen werden nach Malta. Nach 14 Tagen Stress landen sie dann auf Malta. Das Schiff zerbricht, die Ladung geht verloren, aber alle 216 oder was es sind Leute auf dem Schiff werden gerettet. Paulus hat es geweissagt, während sie noch auf dem Schiff waren und im Sturm waren. Also Paulus hat diesen Sturm nicht gestillt. Er hat gesagt, ein Engel hat zu mir geredet, des Gottes, dem ich diene, wir werden alle gerettet werden, alle miteinander, alle werden wir gerettet werden. Und das Schiff wird aber kaputt gehen. Da freust du dich als Schiffseigner, ne? Als Besitzer und Kapitän. Denkst du dir, pff. Aber irgendwann, schau, bist du froh, wenn du mit dem Leben davon kommst. Und dann bist du offen für den, der geweissagt hat, dass du überleben wirst. Glaubst du das? Oh mei, oh mei, oh mei. Also wir haben es hier mit einer Krise zu tun, die Gott benutzt hat. Sag mal mit mir, Gott benutzt Krisen. Eiskalt. Denn, diese 14 Tage Stress vergehen. Hast du das gehört? 14 Tage Stress, 14 Tage Sturm, 14 Tage Seenot, die vergehen. Aber das Heil, das Paulus nach Malta bringt, das bleibt ewig. Malta ist bis zum heutigen Tag eine christliche Insel. Ich war schon mal dort vor einigen Jahren, sind immer noch christlich. Habt ihr in einer Gemeinde gepredigt, war wunderbar. Halleluja. Gut, also sie sind alle gerettet. Was passiert jetzt? Der Sturm hört auf und die Leute, die Schiffbruch erlitten haben, die werden also auf die Insel Malta angespült. Auch Paulus. Und es ist ja, wie gesagt, Winter, es ist kalt. Und als Paulus rausgeht aus dem Wasser, fängt es an zu regnen. Da freust du dich, ne? Aus dem Regen in die Traufe. Oder in dem Fall aus der Traufe in den Regen. Aber die Leute, die Inselbewohner, die sind sehr freundlich. Sie kommen und machen ein Riesenfeuer. Spitze. Also wenn du Probleme hast und jemand ist nett zu den Fremden, ist doch gut. Ne? The kindness of strangers, da gibt es einen Satz auf Englisch. Die Freundlichkeit von Fremden. Aber jetzt pass mal auf, wir sind bei unserem Paulus. Paulus ist unschuldig. Paulus ist unschuldig im Gefängnis. Paulus ist unschuldig im Wasser gewesen. Paulus kommt jetzt und steht unschuldig im Regen. Und weil er ja sich nützlich machen will, sammelt er jetzt also auch Holz auf. Und während er das Holz aufsammelt, fährt eine Schlange aus dem Holz und beißt ihn, hängt sich an seine Hand. Jetzt hat Paulus ein öffentliches Problem. Alle können sehen, dass die Schlange ihn gebissen hat und sie bleibt an ihm hängen. Sie lässt nicht wieder los. Sie bleibt hängen. Es ist eine Sache, wenn du ein privates Problem hast. Muss nicht jeder wissen, es gibt Gott keine Ehre, wenn du irgendein gesundheitliches Problem übers Wochenende hast, bist nachher wieder fit, kriegt der Herr wieder mehr Ehre dafür. Aber jetzt ist es so, dass alle sehen können, du hast ein Problem, du hast eine Schlange, die an dir dranhängt. Du hast ein Problem. Warum lässt der Herr sowas zu, sag mal? Paulus wird gebissen von einer Giftschlange. Und die ganzen Bewohner dieser Insel, die sehen das und sie sagen, oh, das muss ein Mörder sein. Ketten hat er ja schon an, er war ja Gefangener. Das muss ein Mörder sein, den die Rachegöttin Dike nicht leben lässt. Schau, das sind fromme Leute, mit geistlich offene Leute, mit einem funktionierenden Gerechtigkeitssinn. Sie sagen, der muss ein Böser sein, denn sonst wäre er von der Schlange nicht gebissen worden. Aber Paulus ist ein Guter, der trotzdem von der Schlange gebissen wurde. Will keiner von uns, passiert manchmal trotzdem. Was macht jetzt Paulus? Sagt er jetzt, zu Hilfe, oder sagt er, bemitleidet mich oder was? Nein, macht er nicht. Die Leute stehen da und beobachten ihn. Die Leute beobachten auch dich, wenn du ein öffentliches Problem hast, jeder weiß, du hast dieses Problem, dann beobachten die dich und wollen sehen, was jetzt mit dir passiert. Das ist für die Leute großes Kino. Oh, hast du Streiten hören gestern Abend? Oder oh, der hat einen Autounfall? Oder der hat diese oder jene Krankheit? Dabei sind es doch Christen. Wo ist ihr Gott? Und dann schauen die Leute ganz besonders auf dich. Wie du dann reagierst, ist von entscheidender Wichtigkeit. Paulus wirft sich jetzt nicht auf den Boden und schreit laut und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen oder irgendwie sowas? Das macht er nicht. So wie er sich gegen die Klage gewehrt hat, gegen die Anschuldigungen, so wehrt er sich jetzt gegen die Schlange. Er geht zum Feuer und hält die Schlange ins Feuer und schüttelt sie ins Feuer ab. Er wehrt sich gegen die Schlange. Schau, Feuer steht für Gericht. Er geht entschlossen hin und wehrt sich gegen die Schlange. Die Leute schauen dir zu, wie du in der schwierigen Situation reagierst. Was macht Gott jetzt? Wie reagiert er jetzt? Wenn du dich richtig verhältst, öffnet das Herzen für andere und dann werden sie Christen eventuell. Auf jeden Fall steigst du auf, oh, ich muss noch ein bisschen weitermachen. Also Paulus schüttelt die Schlange ab ins Feuer. Nicht Paulus stirbt, die Schlange stirbt. Nicht der Angegriffene stirbt, der Angreifer stirbt. Nicht der Angegriffene kriegt eine auf die Nuss, ja, sondern der Angreifer wird neutralisiert. Gott neutralisiert die Schlange im Leben von Paulus. Warum? Weil Paulus Gottvertrauen hatte. Paulus wusste, Gott hat zu mir gesprochen, ich muss nach Rom gehen. Gott hat zu mir gesprochen, wir werden alle gerettet werden nach dem Schiffbruch. Und dann wird er mich jetzt nicht sterben lassen, dadurch, dass mich eine Schlange beißt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann schüttelt es er also ins Feuer und die Schlange ist neutralisiert. Die Leute schauen ihm zu. Sie erwarten jetzt, dass er also aufschwillt oder dass er tot umfällt, dass ihm Schaum aus dem Mund tritt, dass die Zunge hervortritt. Ja? Aber das passiert alles nicht. Er lächelt nur und sammelt weiter Feuerholz. Er lässt sich nicht beirren. Er hat Gottvertrauen. Er hat Gottvertrauen. Paulus dankt Gott für sein Überleben und außerdem hat er Gottvertrauen. Es ist so einfach. Meine Botschaft heute ist nicht besonders kompliziert. Gottvertrauen. Er hat Gottvertrauen. Und was passiert dann? Die Leute sagen jetzt, wie gibt es das? Wir kennen diese Schlangen. Leute von uns sind schon an diesen Schlangen ein bisschen gestorben. Der lebt. Er muss ein Gott sein. Und wenn sie dich mal für einen Gott halten, ist schon mal nicht schlecht, dann hast du ihr Ohr. Und was macht Paulus? Er ergreift die Gelegenheit. Er findet einen Kranken, der Vater des Obersten der Insel, der leidet an Ruhe und allen möglichen anderen Krankheiten hier im Zusammenhang mit Ruhe und so. Und zu dem geht er hinein, er betet, holt sich die Zusicherung vom Herrn und dann legt er dem die Hände auf und er wird geheilt, dieser Mann, dieser Vater des Obersten der Insel. Als der Vater des Obersten der Insel geheilt wird, erfährt auch der Oberste der Insel davon. Und wenn der Oberste der Insel mal auf deiner Seite ist, du, dann hast du keine Probleme mehr mit der Presse, dann hast du keine Probleme mehr mit der Polizei, mit dem Staatsanwalt, dann möchtest du was sagen, dann fressen die dir aus der Hand, so ähnlich. Also der Herr hat ihnen eine offene Tür gegeben, der hat dem eine offene Tür gegeben. Und tatsächlich, sie bleiben 3 Monate auf Malta und die Insel bekehrt sich zum Herrn. Und nachdem sie also dann vorbei sind, die 3 Monate, sammeln sie ein riesiges Opfer ein für den Paulus und seine Leute. Und dann senden sie aus, winken ihnen hinterher im Frühling, als sie weiterfahren nach Rom. Und in Rom hat Paulus dann genug Geld, dass er eine Mietwohnung beziehen kann und dort jahrelang wohnen kann und alle aufnehmen kann, die zu ihm kommen. Also die Mietwohnung war dann wahrscheinlich nicht klein. Ich finde es phänomenal. Gott hat es nicht verhindert, dass Paulus gebissen wird, aber er hat den Schlangenbiss benutzt. Er hat den Schlangenbiss benutzt. Bist du auch in der Lage, darauf zu vertrauen und zu glauben, dass der Herr deine Schlangenbisse benutzen wird? Die Leute wollen sehen, wie du jetzt reagierst. Wenn du mit Gottvertrauen und Dankbarkeit trotzdem vor Gott stehst, dann merken die dir deinen Frieden an. Und es verwirrt sie. Sie wissen nicht, was sie mit dir machen sollen. Was ist los mit ihm? Und dann denken sie sich, vielleicht ist doch was dran an seinem Gott. Wisst ihr, derjenige, der von der schlimmsten Schlange gebissen wurde, das war natürlich Jesus. Jesus, der den Fluch angezogen hat, der für uns zur Sünde geworden ist, der dann am Kreuz hing, der für uns zur Heilung geworden ist, zum Gegenmittel gegen den Schlangenbiss, der hatte auch mit Angst zu tun, einen Moment lang in Gethsemane. Der wollte nicht gebissen werden von der Schlange, aber es war Gottes Wille und dann ist es halt passiert. Jesus ist tatsächlich gestorben, aber dann ist er auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht behalten. Und nachdem er auferstanden ist, war er ein anderer. Sie haben ihn nicht mehr hundertprozentig sofort erkannt. Er war immer noch derselbe, aber etwas war anders. Er war jetzt nach diesem Schlangenbiss, nach der Auferstehung, war er ein beförderter, ein verherrlichter Jesus. Und das hat man irgendwie gemerkt. Und ich sagte mal eins, nach deinem Schlangenbiss, wenn du überwunden hast, bist auch du verherrlichter, vom Herrn beförderter, dann bist du ein anderer. Nicht alle Schlangen schauen aus wie Schlangen. Goliath sah nicht aus wie eine Schlange, aber sein Drohen war auch wie ein Biss in die Seele Israels und alle sind davon gelaufen, haben Angst gehabt, bis auf einen, der ankam, David, und gesagt hat, nö, ich habe Gott Vertrauen, ich habe einen Bund mit Gott, ich habe Gott Vertrauen und ich bin Gott dankbar. Und du bist Toast, bist du, ja, für die wilden Tiere. Und dann hat er ihn besiegt. Er hat die Schlange neutralisiert in der Kraft Gottes. Also ja, Gott neutralisiert die Schlangen in unserem Leben, aber wir müssen mitmachen. David musste schleudern und Paulus musste seine Schlange ins Feuer abschütteln. Vielleicht musst du deine Schlange auch ins Feuer abschütteln. Wie geht es? Es kann sein, dass du vielleicht doch eine Operation erlauben musst, wenn du eine entsprechende Krankheit hast. Oder dass es einfach mal Zeit ist. Du bist 10 Jahre lang geduldig gewesen und dein Gegner, der gibt einfach keine Ruhe, dass du jetzt einen Prozess führst. Den gewinnst du ganz klar und damit hat sich die Sache. Du bist aber kein Prozesshansel. Du gehst nicht sofort her und verklagst jeden, sag mal, jemand Amen. Okay, das magst du ausdrücklich nicht. Nur irgendwann ist es mal so weit, da schüttelst du dann eben die Schlange ins Feuer. Und der Herr hilft dir dabei. Der Herr neutralisiert diese Schlange dann und gibt dir den Sieg. Und jedes Mal, wenn du auf einen Schlangenkopf getreten bist und diese Schlange Geschichte ist, nimmst du zu an Vollmacht, nimmst du zu an Beförderung im Reich Christi. Denn schau, so wie David vorher, bevor er Goliath besiegt hat, einfach nur ein Hirtenjunge war, hinterher war er kein Hirtenjunge mehr, hinterher war er ein Sieger des Herrn und war ein General in der Armee Israels. Also der ist befördert worden. so wie Jesus, nachdem er den Tod besiegt hat, nachdem er die große Schlange zertreten hat, sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat. Also jeder Sieg verschafft dir eine Beförderung, größere Gebetserhörungspower und du wirst befördert und bist ein wenig mehr verherrlicht. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Also ähnlich wie bei Paulus. Plötzlich gehen dir Türen auf. Neue Türen der Wirksamkeit. Und ganz Malta bekehrt sich zum Schluss. Bei dir ist es vielleicht nicht so, dass sich welche bekehren, weil du kein Prediger bist. Aber du kommst irgendwo hin mit einem Produkt, das Probleme von Leuten löst. Du kommst in eine Gegend, wo es dein Produkt noch nicht gibt. Du fängst an, das zu verkaufen. Und es kauft sich natürlich jeder, weil es einfach wunderbar ist. Und auf diese Art und Weise kommst du dann zu was. Nur ein Beispiel. Weitere Beispiele, schau, für Schlangen sind, manchmal sind diese Schlangen ja auch in uns. Wie in David, Stichwort Bathseba. Seine schädliche Triebhaftigkeit. Es gibt eine natürliche Triebhaftigkeit. Wenn du Hunger hast, dann dürfst du ruhig essen und so weiter und so fort. Aber trotzdem solltest du in allen Dingen Selbstdisziplin üben, damit du nicht unter ein Schlangenjoch kommst. Was es auch gibt, und das ist besonders perfide, das ist, wenn man sich selber bestraft, weil man eine Sünde getan hat. Du machst einen Fehler, du tust eine Sünde und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen und jetzt bestrafst du dich selber. Judas hat sich selber bestraft und aufgehängt zum Schluss. Mach du nicht denselben Fehler. Nimm Vergebung an. Und dann gibt es noch die scheinbar berechtigten Haltungen. Du bist zu kurz gekommen im Leben. Ja, gestehen wir dir zu. Aber du darfst daraus nicht die Berechtigung ableiten, jetzt undankbar zu sein, bitter zu sein, kleingläubig zu sein. Nee, das hast du nicht. Denn Gott will seine Kraft für dich wirksam werden lassen. Er will seine Herrlichkeit in deinem Leben manifestieren. Und dazu braucht er deinen Glauben, dein Herz der Dankbarkeit. Also ja, es kann sein, dass es so aussieht, als wärst du jetzt berechtigt sauer und berechtigt bitter. Definitiv. Aber gib das Ganze dem Herrn ab. Gib das Gericht dem Herrn ab. Der dir geschadet hat, den soll der Herr richten, das musst du nicht machen. Na, es sei denn, es ist eine Sache, wie wir gerade hatten bei Paulus, und der lässt einfach nicht los, dann muss er ins Feuer wandern, diese Schlange. Aber ganz grundsätzlich, ja, hab Gott vertrauen. Und noch was, Konfliktscheu, die Duldung von Missständen. Schau, Jesus hat das nicht gemacht. Er hat seine Lebensaufgabe erfüllt, trotz größter Ängste. Er ist den Schlangen nicht aus dem Weg gegangen. Er hat sich den Problemen gestellt und hat dann gesiegt. Und du wirst auch gewinnen, wenn du deine Probleme in Angriff nimmst. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, nimm sie endlich in Angriff. Amen. Viel zu viele leben von uns leben mit Dingen, mit denen sie nicht leben sollten und müssten, wenn sie sie endlich in Angriff nehmen würden. Amen. Okay. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, bist du der Schlange noch ausgeliefert. Willst du nicht? Bet mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt, ne, fährt der Herr seinen Schutzschild um dich auf. Amen. Jetzt bist du in Sicherheit. Gottes Segen.